Hi, Bin weg Bouldern ist jetzt auch zu finden bei Mastodon und bei Blue Sky. Falls du dich also außerhalb von Meta-Plattformen über Bin weg Bouldern informieren willst, schau da gerne mal vorbei und folge Bin weg Bouldern. Du kannst aber auch den Bin weg Bouldern Newsletter abonnieren. Auch dann verpasst du keine neue Folge. Den Link zum Newsletter findest du auf binwegbouldern.de.
Das fiel mir super schwer, das zu sagen, auch gegenüber Leuten, die ich lange kenne, weil ich so was wahren wollte. Ich wollte mich selbst bewahren und du bist doch sonst immer so fröhlich und glücklich. Aber es ging nicht mehr, man hat es nach außen auch mitbekommen. Ich war geladen, ich war richtig krass getrieben, also noch mehr als sonst. Und irgendwann hat man es mitbekommen und es war mir peinlich und es hat es eigentlich erstmal nur noch schlimmer gemacht.
Hi und willkommen zu Folge 158 von Bin weg Bouldern. Ich bin Juliane Fritz und zu Gast ist Klettertrainer und Klettertherapeut Benny Jung. Der war schon mal zu Gast hier im Podcast und hat über Klettern und ADHS gesprochen, sein Spezialthema als Klettertherapeut. Er ist jetzt nochmal im Podcast, um über ein sehr persönliches Thema zu sprechen, seine Depression und seinen Weg damit umzugehen. Benny hat mich gefragt, ob wir gemeinsam darüber reden können, denn er hat auf seinem Weg gemerkt, dass es sehr wertvoll ist zu sehen, wie viele Menschen mit dieser Krankheit kämpfen. Aber offen darüber zu reden, ist für viele Menschen aus diversen Gründen schwer. Ich fand die Initiative von Benny gut, ich finde das Thema wichtig und obwohl es hier eben nicht ums Klettern geht, habe ich Benny nochmal getroffen und wir haben geredet. Wichtiger Disclaimer vorab. Wenn du selbst an einer Depression leidest, dann kann es sein, dass die Aussagen von Benny etwas in dir wachrufen, das schwierig für dich ist. Bitte schau, was du im Moment aufnehmen kannst und ob dir dieses Interview gut tut. Wichtig auch, in diesem Interview hörst du Bennys Erfahrungen mit Depressionen. Bei einer anderen Person können die natürlich ganz anders sein. Benny hat zum Beispiel sehr leicht einen Therapieplatz gefunden, was überhaupt nicht normal ist in Deutschland. Oft warten Menschen leider Monate oder bis zu ein Jahr auf einen Platz. Und gerade bei Depressionen gepaart mit ADHS ist es schwer, Therapeuten zu finden, die sich mit beidem gut auskennen. Und wundere dich nicht, wenn sich die Klangqualität am Anfang verändert. Wir haben einen Teil des Interviews später nochmal am Telefon neu aufgenommen, um noch ein paar inhaltliche Änderungen einzubauen. Bevor es ins Interview geht, noch etwas in eigener Sache. Durch dieses Interview mit Benny habe ich gemerkt, wie gerne ich auch mal wieder Interviews machen würde, bei denen es nicht nur ums Klettern geht. Denn seit einigen Jahren spreche ich eigentlich nur noch mit Menschen übers Klettern und Bouldern. Was cool ist, aber ich merke, dass ich was vermisse. Ich rede echt gerne mit Menschen, ich versuche rauszufinden, was sie bewegt, ich mag es, neue Perspektiven kennenzulernen. Aber ich habe das Gefühl, ich muss die Nicht-Kletter-Themen ausklammern, weil das passt ja irgendwie nicht. Dann dachte ich, hey, aber eigentlich gehört dieser soziale Aspekt doch zum Klettern mit dazu. Wir treffen spontan Menschen beim Beta-Sharing, bouldern zusammen, kommen ins Gespräch, finden heraus, was die andere Person so macht. Warum nicht eine Interviewreihe machen, die diese spontanen Begegnungen in den Podcast holt? Deshalb starte ich die Bin weg Bouldern B-Seiten. Diese Interviews sind abonnierbar für Bin weg Bouldern Mitglieder bei Steady. Mit einer Mitgliedschaft bei Steady unterstützt du meine Podcast-Arbeit, bekommst als Dankeschön ein paar Goodies und jetzt eben auch die Bin weg Bouldern B-Seiten. Der Podcast ist schon jetzt abonnierbar, die Folge 1 steht schon in den Startlöchern. Ich bin gespannt, welche Gespräche jetzt auf mich zukommen und freue mich, wenn ihr zuhört. Also schaut vorbei bei Steady und ich danke allen, die mit einer Mitgliedschaft meine Arbeit unterstützen. Und jetzt ab zu Benny. Hallo Benny.
Hallo, bin gespannt.
Ja, zum Anfang möchte ich natürlich sagen, wenn wir jetzt sagen, wir wollen jetzt über Depressionen reden, Es gibt ja nicht irgendwie die Depression, die bei jedem Menschen irgendwie gleich verläuft. Das heißt, wir sprechen über das Thema Depression, so wie du das erlebst Und hoffen natürlich darüber einfach Menschen die Möglichkeit zu geben, Wege zu sehen, wie man da rauskommen kann oder einfach jemand anderen zu hören, der vielleicht gerade Ähnliches durchmacht, weil das auch oft hilfreich ist. Aber das, was du erzählst, muss nicht dasselbe sein, was eine andere Person erlebt.
Nee, das ist voll wichtig. Also Es ist halt einfach, der Grund dessen, warum ich es mache, ist auch nicht, um mich irgendwie mitzuteilen und zu zeigen, so ich hab's, sondern in erster Linie auch, weil ich dieses Jahr mit super vielen Leuten gesprochen habe und mitbekommen habe, dass es nicht nur mir so geht, sondern dass es vielen Leuten so geht und dass es eine Barriere gibt dort.
Ja. Fangen wir mal mit der Frage an, die dann vielleicht auch kompliziert ist. Wie geht's dir denn im Moment?
Im Moment, nur für heute, geht's mir auf jeden Fall gut. Und nur für heute sage ich ganz explizit, weil das auf jeden Fall so eine Art und Weise ist, die es vielleicht besser beschreibt, weil Wellen kommen und gehen. Jetzt habe ich einen guten Tag, es gibt weniger gute Tage und das ist auch das, was es realistischer beschreibt, wie es mir geht. Dass es immer mal Wellen gibt, in denen es nicht gut ist und auch wieder Wellen gibt, in denen es gut ist. Was hat sich geändert gegenüber dem, wo ich sehr lange in diesen nicht guten Wellen war und weniger in den guten Wellen, ist auf jeden Fall der Umgang, wenn die Wellen kommen. Weil auch wenn man sich auf so eine Mission oder Prozess oder für was auch immer man sich da entscheidet oder wie man es nennen mag, begibt, ist ja nie klar, geht's vorbei, geht es gänzlich weg. Ich glaube, was ich in dem Jahr gelernt habe, ist auf jeden Fall zu verstehen, woher kommt's, einen Umgang damit zu finden, wenn es soweit ist und auch anzunehmen, dass es immer mal wiederkommen kann. Ob das jetzt noch einen Monat dauert, ein halbes Jahr, ein Jahr, zwei Jahre, das weiß man nicht und weiß ich auch nicht. Das Einzige, was ich machen kann, ist zu verstehen, woher die Dinge kommen und einen coolen Umgang damit zu finden. Und vor allen Dingen immer zu schauen, dass ich nur das Heute betrachte. Weil jetzt gerade geht es mir gut. Wie es mir morgen geht, weiß ich noch nicht. Klar habe ich auch ab und zu immer noch Angst vor der Angst, dass diese Dinge wiederkommen können. Ich möchte nicht sagen, dass das weg ist, aber es ist definitiv besser geworden. Das heißt, das Jahr war zwar sehr intensiv in meinem Prozess und hätte mir jemand erzählt, wie es wird, hätte ich das, glaube ich, auch erstmal nicht gemacht. Es gehört schon Mut dazu und es ist auf jeden Fall auch kein leichter Weg, aber ich weiß jetzt auf jeden Fall mehr über mich Bescheid, weiß, woher die Dinge kommen und habe mehr Lösungen und Strategien parat, um damit umzugehen. Die eine ist halt, möglichst im Hier und Jetzt zu bleiben und das zu nehmen, was jetzt gerade da ist. Und wenn das andere da ist, das auch wieder in seiner Veränderlichkeit zu sehen, dass es auch wieder anders sein kann.
Mhm. Ich würde gerne mit einer Frage einsteigen, die ich wichtig finde, weil ich merke, dass es manchmal Menschen schwerfällt zu verstehen, was es bedeutet, eine Depression zu haben. Also ich glaube, wenn man etwas in der Art noch nicht selber erlebt hat, dann kommt man manchmal zu solchen Gedanken wie, ach komm, lach doch mal drüber, nimm's nicht so schwer. Also dass man denkt, das ist was, das kann man irgendwie mit solchen Worten oder mit mal einer kleinen Aufheiterung irgendwie beseitigen könnte oder so, aber so leicht ist es halt nicht. Deshalb mal an dich die Frage, was bedeutet es denn, eine Depression zu haben? Wie fühlt es sich an?
Ja, bevor ich da anfange, möchte ich gerne klar machen, dass das, was ich hier sage, eine sehr individuelle Sichtweise ist und ergänzt keine professionelle Sicht. Also das ist jetzt hier kein Leitfaden, an dem man die Kriterien festmachen kann, ob man eine Depression hat oder nicht. Aber ich teile auch nur meine Erfahrungen. Es ist nur wichtig, dass das vorab gesagt ist. Und ich fange mal mit der individuellen Seite von meiner Seite an. Also wie wusste ich, dass ich eine Depression habe? Ich habe einfach gemerkt, dass ich nicht mehr glücklich bin. Und das nicht irgendwie, weil ich gelegentlich mal irgendwie schlecht verstimmt war, weil das gibt's immer. Jeder Mensch hat Ängste, jeder Mensch hat auch mal schlechte Phasen. Die gibt's für uns alle. Sondern es gab eine krasse Intensität an schlechten Phasen, das sich durch sehr viele diffuse Ängste groß gemacht hat. Also das Angst, zu wenig Geld zu haben, Angst, im Beruf nicht erfolgreich zu sein, Angst, schlafen zu gehen, Angst, die falschen Entscheidungen zu treffen, Angst, einkaufen zu gehen, Angst, irgendwie mich mit Menschen zu treffen und so weiter und so fort. Also sehr diffus in alle Richtungen. Und das in einer Intensität, die mich schon stark eingeschränkt hat. Zudem war es für mich halt auch schwierig, auseinanderzuhalten. Als ADS betroffener Mensch ist eine Komorbidität, also eine gleichzeitige Auftreten mit einer Depression sehr hochwahrscheinlich. Und beide Symptomatiken oder beide Erkrankungen haben in der Symptomatik viele Überschneidungspunkte. Und für mich da überhaupt zu gucken, was ist jetzt was, ist es ADS oder Depression, war schon schwierig. Und aber im Großen und Ganzen war es egal, an welchem Ort ich war. Ob es der schönste Kletterurlaub war oder zwischen guten Menschen. Ich war einfach nicht mehr glücklich. Und der Spruch, Glück kommt von innen heraus, ist zwar ziemlich abgedroschen, aber ziemlich wahr. Weil wenn das Innenleben nicht mehr passt und deine subjektive Sicht auf die Welt so trüb ist und voller Ängste ist, dann ist so ein Lebendigsein in der Welt sein immer schwieriger. Und bei mir waren die Symptome auch sehr stark körperlich mit, wie gesagt, kleinen Mini-Panikattacken, Schlafstörungen. Ich habe ziemlich starke Zeichen bekommen, dass es jetzt Zeit ist, mich diesem Prozess zu widmen. So, das ist so das, was ich mal kurz und knapp individuell zu mir sagen kann. Und aus der anderen Sicht ist es natürlich so, dass es für die Diagnose Depression natürlich dann die professionellen Weg gibt. Und da sind Diagnosen weil wichtig als erstmal als Upgrade. Das braucht eine Diagnose, um die richtigen Leute an die Hand zu bekommen, um die Krankenkassen irgendwie dann auch in die Richtung zu bringen, dass Sachen finanziert werden, wie beispielsweise Klinikaufenthalte. Und ja, Diagnosen können auch stressen. Mich persönlich mit ADS hat es gestresst, noch mehr zu wissen, macht auch viel mit dem Kopf. Also es ist zum einen wichtig, damit wir das bekommen, was wir brauchen und die Leute und die Profis mit uns arbeiten können, wie sie es brauchen. Aber erstmal ist es, glaube ich, wichtig, bevor man sich selbst irgendwie diagnostiziert und sagt, boah, ich habe Depressionen, dann lohnt es sich schon, das mal abklären zu lassen, um dann auch die richtigen Menschen an die Hand zu bekommen.
Ja, ja, ich finde es interessant, wie du das erzählst, weil es wirklich anders ist als das, was ich schon erlebt habe. Also ich habe depressive Phasen gehabt in meinem Leben, das klingt total eigenartig, aber vielleicht kann man es so ausdrücken, auch ein bisschen dankbar dafür, dass ich ungefähr weiß, was das bedeutet. Weil ich finde, es macht einen so ein bisschen empathisch für Menschen, die auch mit mentalen Problemen zu kämpfen haben, um so ein bisschen zu verstehen, okay, was passiert da? Auch vielleicht, wie kann man darüber reden? Auch wenn ich das selber immer noch schwer finde, darüber zu reden. Also so ganz weiß ich es auch immer noch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ja, also ich finde es interessant, wie unterschiedlich doch deine Erfahrung ist zu dem, wie sich das für mich angefühlt hat. Und deshalb auch das, was wir am Anfang gesagt haben, das ist so individuell. Aber trotzdem kann man da eine Diagnose am Ende dann schon aussprechen und helfen. Das ist ja eigentlich auch schon mal wichtig. Also man kann es diagnostizieren, man kann helfen. Ich würde gerne auch über dieses darüber reden, mit dir reden, weil ich genau diesen Punkt halt super schwer finde. Man fragt sich manchmal, kann ich darüber sprechen? Ist das irgendwie ein Stigma? Was denken die Leute über mich? Du hast ja auch gesagt, das war dann für dich schwer. Du hattest plötzlich viele Anfragen durch den Podcast und hast gemerkt, okay, ich kann da jetzt nicht drauf eingehen. Aber sagt man gleich, ja, hallo, ich habe eine Depression, ich kann jetzt nicht? Oder ist das eigentlich viel zu privat, das jetzt sozusagen? Man würde sagen, oh, ich habe mir ein Bein gebrochen, ich kann jetzt nicht. Aber sagt man, hallo, ich kann aus den und den Gründen jetzt nicht? Das ist ja so schwierig. Also wie war da dein Umgang mit dem Thema nach draußen gehen, darüber reden?
Ich glaube, anfänglich recht schwer, weil Angst natürlich ein Symptom war, was mich persönlich sehr beherrscht hat. Und natürlich dann auch die Angst, sich einzugestehen, was man hat. Angst vor dem ersten Therapeutentermin, Angst vor dem Klinikbesuch, Angst, den Leuten zu sagen, was man hat, weil man denkt, boah, dann bist du ja schwach. So, das sind die Denkmuster zu der Zeit. Ne? Das ist natürlich alles immer noch ein bisschen komplizierter, als man das jetzt äußern kann. Aber das ist eine Angst davor und die Angst macht Gedanken und die Gedanken erzählen einem, boah, das geht jetzt gar nicht. Du musst jetzt cool, musst jetzt mal einen Griff kriegen, Mann. Muss jetzt mal, geht nicht. Und du arbeitest auch mit Menschen, du arbeitest ja selber mit neurodiversen Menschen. Muss ich jetzt mal einen Griff haben. Und das hat doch immer funktioniert. Ich meine, ich bin jetzt 36 Jahre alt und das kam jetzt und da war es natürlich für mich schwer, okay, was mache ich jetzt? Natürlich habe ich am Anfang erstmal abgesagt, dann habe ich aber auch viele Dinge weiterhin getan und bin darüber hinweggegangen, aber das hat die Symptome eigentlich nur größer gemacht. Immer größer, immer größer. Und dann bin ich mit Angst irgendwelche Jobs machen gegangen und dann hatte ich Angst, dass ich den Job nicht gut mache, bla bla. Das wird dann immer enger, immer mehr und dann merkt man halt langsamer, okay, pass auf, das funktioniert gar nicht mehr richtig. Und dann habe ich mir halt Hilfe gesucht. So der erste Schritt war natürlich dann mit ein paar Leuten im kleinen Rahmen darüber zu reden. Und das war schon mal Erleichterung, weil da man gemerkt hat, im besten Fall, dass Leute da sind, die mich hören, die mich sehen und die da sind. Aber bis ich kapiert habe, und ich glaube, das ist das Wichtigste für mich, die wichtigste Erkenntnis in diesem Jahr auch, ich muss das nicht allein schaffen. So, aber mit meiner Arbeit Kollegen oder mit Leuten, die mit mir gearbeitet haben, habe ich dann nach und nach natürlich erstmal zu erzählt, ich bin krank. So, ich habe Rheuma habe ich ja auch. Das ist ja nichts
Unnormales. Das war das, was man leichter äußern konnte.
Das konnte ich erstmal leichter äußern. Ich konnte es halt noch nicht sagen, weil in mir halt alles zu war. So, und das fiel mir super schwer. Das fiel mir super schwer, das zu sagen, auch gegenüber Leuten, die ich lange kenne, weil ich sowas wahren wollte. Ich wollte mich selbst bewahren und den Schein wahren, nach du bist doch sonst immer so fröhlich und glücklich und passt und aber es ging nicht mehr, man hat es nach außen auch mitbekommen. Ich war geladen, ich war angespannt, ich war richtig krass getrieben, also noch mehr als sonst. Und irgendwann hat man es mitbekommen und es war mir peinlich. So, ich war mir peinlich und es hat es eigentlich erstmal nur noch schlimmer gemacht, das für mich nicht auszusprechen. Mhm. Und als ich dann gesagt habe, ich hab's, da war es so einfach auf einmal. Also einfacher, nicht oh, wow und die Erleuchtung und jetzt geht's, sondern es war einfacher, als ich gemerkt habe, ich spreche drüber und dann auch ab und zu schon am Anfang gehört habe, ey, ging mir auch so vor einem Jahr. Oder mir ging es 2 Jahre oder 3 und es war erstmal so erleichternd, weil man denkt, boah, krass, ich bin nicht allein.
Du hast dich quasi so nach und nach versucht, es in deinen Kreisen mitzuteilen und hast immer mehr gemerkt, okay, das ist okay, darüber zu sprechen.
Ja, voll. Und nicht jeder empfängt das cool und sagt, ja, mega cool, dass du darüber sprichst, sondern dann haben auch manche vielleicht nicht so reagiert, wie ich es mir gerne gewünscht hätte. Im Nachhinein weiß ich jetzt, warum. Vielleicht, weil ich auch was angesprochen habe, was sie auch mal hatten und nicht ansprechen wollten. Das weiß man letzten Endes nicht. Man sieht ja auch immer nur den Mensch von außen, so wie mich jeder nur von außen sieht und denkt, wobei, da macht er da Podcast, arbeitet mit den Kindern, muss ja alles super kompetent sein. Aber was hinter meinen Augen, in meiner Seele, in meiner subjektiven Realität passiert, das weiß niemand und ich weiß das nicht über die anderen. Ja. Das weiß ich erst, wenn ich spreche. Und das hat mir halt geholfen, damit die Leute mich auch ehrlich kennenlernen. Und dann habe ich Leute auch auf einer ganz Abend kennengelernt, wo ich dachte, boah, die wirken so cool und läuft und alles schön. Die sagen, nee, ist es nicht. Mir geht es gerade selber nicht so gut. Und es war dann leichter. Nicht, dass man sich darin baden sollte und dann nur noch mit Leuten zu tun hat, die im gleichen Spektrum so die gleichen Probleme haben, sondern es war aber erstmal leichter, es da sein zu lassen, was es war. Das ist das Erste, was es, glaube ich, gilt zu tun, das zu akzeptieren mit dem, was es ist, dem den Raum zu geben, dass es da sein darf. Weil solange man es ich persönlich weghaben will, wurde es nur noch größer, wie so ein Medizinball, den man unter Wasser drückt. So, der Druck wird größer. Und sobald ich sage, okay, es ist, wie es ist, ist schon mal ein Raum da, ein Raum für Heilung und ein Raum für Zugang zu anderen Menschen.
Ja, ich finde es auch interessant, dass du sagst, bei manchen Menschen stößt das auf irgendeinen Widerstand, weil es auch selber was in ihnen auslöst. Das ist auch eine Sache, die ich irgendwie so fühle, weil ich auch merke, so bei mir auch in diesem Prozess selber mit den Themen umzugehen, ich habe auch gemerkt, dass ich das bedeutet, was ich gesagt habe, dass man auf der einen Seite sehr offen auch dafür sein kann, weil man es selber auf irgendeine Art nachvollziehen kann, aber auf einen anderen Weg, wenn es einem gerade so schlecht geht, dann ist es auch schwer, sich selber gespiegelt nochmal zu sehen. Also dieses, was selber gerade in mir rumort und das erzählt mir jetzt jemand und das kann ja in einem selber auch wieder was wachrufen. Also ich kann diese Seite irgendwie auch nachvollziehen, dass man sagt, oh, ich gehe erstmal auf Abstand, ich kann das jetzt gerade nicht.
Absolut, das war jetzt auch überhaupt nicht irgendwie bewertend, das sollte es nicht sein. Ich habe bloß die Perspektive verstanden. So, ich habe verstanden, okay, wenn ich mich in den Augen anderer Menschen nicht so zeige, wie ich bin, dann verleugne ich auch ein Stück vor etwas von mir. Und der Weg zur Heilung für mich war auf jeden Fall zu sagen, ich akzeptiere diesen Anteil, der gerade in mir so ist, wie er ist. Und damit hatte ich auf jeden Fall viel mehr Raum für meine eigene Heilung. Gleichzeitig weiß ich jetzt aus meiner subjektiven Perspektive, dass wir alle unsere haben. Und was ich für ein Türchen beim anderen aufmache, kann ich nicht kontrollieren. Ich bin auch nicht verantwortlich für die Emotionen oder Stimmungen anderer Menschen. Aber jetzt kann ich es besser einordnen. Zu dem Zeitpunkt hat es mich aber getriggert. Und ich dachte, boah, ich bin schuld. Ich habe jetzt was Falsches gesagt. Aber nach und nach versteht man, okay, krass, jeder hat so sein Päckchen. Und wie manche auf dich reagieren, hat meistens nichts mit dir zu tun. Ich glaube, zu 80% nicht. Das ist immer so eine Ich-Botschaft oder was auch immer. Aber das zu verstehen, das kam ja später.
Du hast das ADHS gerade schon angesprochen. Inwiefern gibt es denn zwischen der Depression und dem ADHS einen Zusammenhang? Was siehst du?
Ja, naja, es ist auf jeden Fall eine Komorbidität, ist relativ wahrscheinlich.
Eine was?
Komorbidität heißt, dass sich beides einander irgendwo bedingt. Das eine kann das andere hervorrufen. So, ich glaube, viele Leute, mit denen ich arbeite, haben mit mir darüber gesprochen und es ist tatsächlich im Schnitt zu beobachten, dass das sowohl bei Erwachsenen, gerade bei Erwachsenen in späterem Alter auftritt, aber auch bei Kindern. Und das hat ja natürlich vielerlei Gründe, eine ADHS zu haben, so wie wir sie schon mal ausführlich besprochen haben, kann immer zu Erschöpfungszuständen führen, zu die Reizfilterumgebung, die man nicht so hat, dass alles auf einen einprasselt, schwierige Biografie, schwieriges Elternhaus etc. pp. Das kann ja alles zu Leidensdruck führen, der dann auch eine Depression generieren kann. Andersrum kann auch eine Depression und Ängste dazu führen, dass man neuronal schnell ins Kopfkreisen kommt, in Reizzustände, die wieder einer ADHS typisch sein könnten. Die Schwierigkeit liegt natürlich in der Diagnose. So, das habe ich auch mitbekommen. Es ist überhaupt nicht einfach, damit zu arbeiten. Wer ist zuerst da und wer bedingt einander? Aber um es kurz und knapp zu machen, ungewöhnlich ist es nicht. Eigentlich sogar relativ wahrscheinlich, dass es passieren kann. Und dann auch wieder in der Range zu schauen, bei jedem auch wieder ganz unterschiedlich. Bei dem einen leichten, der hat mal schwere Tage und sagt, boah, ich bin ein bisschen depressiv so. Beim anderen wird es da größer. Da kommen halt viele Faktoren und wieder ganz individuell zusammen, ja.
Wie ist denn das gekommen mit der Diagnose? Also ab wann war denn für dich dieses überhaupt klar, dass du ADHS hast? Okay, das weißt du schon sehr lange. Und jetzt hast du gerätselt, okay, mir geht's irgendwie nicht gut, was ist los? Wie bist du zum ersten Mal darauf gekommen? Ist das was, was du geahnt hast? Hat dir das jemand von außen gesagt?
Ich glaube, dass ich es wahrgenommen habe, wie es mir geht. Und dann kam durch eine wunderbare Therapeutin, die ich in Berlin bekommen habe, die Möglichkeit, mich damit auseinanderzusetzen. Sie war gar nicht so darauf erpicht, mir direkt eine Diagnose zu geben, sondern eher mal darauf aus, erstmal zu gucken, wie geht's dir eigentlich? Und ich glaube, darum geht's erstmal. Ich habe verstanden, dass die Diagnose der eine Teil ist, der sein muss, damit wir ein Upgrade haben, damit wir arbeiten können. Das ist wichtig für die Ärzte, das ist wichtig für die Krankenkassen, das ist wichtig für alles andere. Wichtig ist ja die Empfindung. Wie geht's dir eigentlich? Die Diagnose ist das eine und die kriegst du natürlich, die brauchst du natürlich, um, wenn du jetzt in die Klinik gehen möchtest, wenn es um Medikamente geht, wenn es bla, dann muss eine Diagnose irgendwo da sein. Aber im Wesentlichen, und da hatte ich eine coole Therapeutin und auch gute Ärzte in meinem Laufweg, die gesagt haben, wie geht's dir? Fühlst du dich wohl? Bist du glücklich? Bist du niedergeschlagen? Ja, und wenn das alles nicht da ist, ja, dann geht's ja nicht gut. Und dann lohnt es sich, eine Therapie zu machen oder sich damit auseinanderzusetzen. Aber Diagnosen können auch stressen, das habe ich auch gemerkt. Für mich als ADSler, wenn ich so sagen darf, oder als neurodiverser Mensch, mein Filter ist nicht so cool, dass ich irgendwie, wenn ich eine Information bekomme, sagen kann, okay, das ist nicht meins, muss ich jetzt nicht dran glauben, gebe ich ab. Sondern auch durch meine Ängste habe ich natürlich gedacht, boah, das, dann kommt die nächste Diagnose und das. Und denkst du irgendwann, du bist total im Eimer, du hast einen Haufen Sachen. Und da bestand die Schwierigkeit auch auszukristallisieren, Diagnose ist Diagnose und ein bisschen aber auch einen Abstand dazu zu gewinnen und zu schauen, wie geht's dir. Ich glaube, dann hatte ich natürlich durch die Therapeuten letzten Endes und durch meinen Hausarzt und dann hatte ich natürlich meine Diagnosen bekommen und damit dann auch, wurden mir auch einige Wege eröffnet und gegeben, die wichtig sind. Ja.
Ja, das mit diesen Wegen zu eröffnen, das ist ja auch eine schwierige Sache, weil den richtigen Arzt zu finden, der einen auf einen Weg bringt, den richtigen Therapeuten, Therapeutin zu finden, das ist ja sehr schwer. Man hört es halt auch immer wieder. Wie hast du das erlebt, diese Therapielandschaft quasi, in die man dann reinkommt und guckt, okay, also man muss ja erstmal gucken, wer ist denn überhaupt der Mensch, der mir helfen kann, mit dem ich auch irgendwie gut sprechen kann? Wie war dieser Weg?
Ich muss also für mich persönlich erstmal sagen, ich hatte ein Riesenglück. So, ich habe das, ich sag's mal so, das Universum hat ganz gut für mich gearbeitet. So, ich habe echt wunderbare Menschen an die Hand bekommen. Und das war dann für mich auch ein Zeichen, dass ich gesagt habe, okay, cool, es ist jetzt dran, einfach. Es ist dran, es fühlt sich gut an. Ich hatte wunderbare Begleitung, was das angeht. Und einen guten Klinikoffenheit, da können wir nachher nochmal drüber sprechen. Und wunderbare Therapeuten. Was ist wichtig, wenn man das macht? Erster Linie ist natürlich wichtig. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung am Anfang. Wenn man in seinen Ängsten gefangen ist, ist man natürlich sehr bedürftig. So. Und man weiß noch nicht, was man braucht. Und es geht in den ganzen Heilungsprozess für mich um eine wichtige Sache, habe ich festgestellt, um Selbstverständnis. Selbstverständnis im Sinne von, ich bin sehr individuell und mein Therapiekonzept, was ich für sich persönlich für mich brauche, ist auch individuell, aber das muss ich erst kennenlernen. Was brauche ich? Brauche ich meine kognitive Therapie? Bin ich eher der körpertherapeutische Mensch? Und das waren alles so Dinge, die habe ich mit der Zeit rausgefunden. Ich habe gemerkt, ja, kognitive Therapie für mich ist gut, aber ich bin eh viel in meinem Kopf. Von da habe ich für mich gemerkt, für meine Neurodiversität Körpertherapie ist voll cool. So, und dann muss man gucken, man lernt mit der Zeit, was ist für einen dienlich, aber das merkt man auch, umso mehr und mehr man heilt, weiß man, was man braucht. Am Anfang war die kognitive, psychoanalytische Therapie super wichtig, um jetzt erstmal aus dem Extrem ein paar Stufen runterzukommen in so einen Mittelwert, wo man sich erstmal wieder orientieren kann. Und wie habe ich das erlebt? Das Coole ist auf jeden Fall, wir haben ein unglaublich coolen Pool. In Berlin gerade, muss ich auch sagen. Aber auch in Deutschland. Wir sind in einem Land, wo wir uns wirklich, wenn es soweit kommt, und das muss ich einfach so sagen, also bei allen Sachen, die man natürlich bemeckern kann, ich habe kein Problem mit Geld. Ich habe kein Problem, geheilt zu werden, weil es gibt alles. Alle Möglichkeiten sind da und dafür bin ich unglaublich dankbar.
Du meinst, dass Krankenkassen da auch unterstützend
absolut
sind?
Absolut. Ja. Du bist gehalten, du brauchst dir keine Sorgen machen, dass du auf der Straße bist. Du kriegst dein Geld, das ist alles wirklich in vielen Ländern, glaube ich, dieser Welt nicht so möglich wie bei uns.
Also ja, spannend, dass du das auch nochmal so wahrnimmst, weil man natürlich diese negative Seite sieht und genau diese Seite mit fehlenden Therapeuten und Therapeutinnen. Aber auf gewisser Weise kann man sich auf Dinge verlassen, meinst du?
Kann man, das ist wichtig und das ist erstmal cool, weil man dann weiß, in seiner Unsicherheit, die, wenn sie da ist durch Symptomatiken, was auch immer, weiß sie schon mal, okay, ich habe Möglichkeiten. Dann, und das ist halt wahrscheinlich nicht so einfach, also kann ich für mich selber sagen, war rauszufinden, was ich brauche, mit wem ich mich wirklich wohlfühle und die richtige Mischung. Es gibt zu viel Therapie, es gibt zu wenig Therapie, es gibt all diese Dinge, aber man lernt sich dort erstmal kennen. Und es ist wie mit allem, es ist ein Prozess. Und da darf man erstmal reinfühlen, wo man sich wohlfühlt. Was sagt der Bauch? Ist es okay? Passt das mit den Menschen? Und ja, wie du sagst, man braucht Menschen, die man fühlt und die einem fühlen. Mir war es persönlich wichtig und da hatte ich ein Riesenglück, dass ich die hatte. Die haben mich gesehen, so wie ich bin. Und das tat gut. Und ich glaube, da habe ich Glück und bin dankbar, dass ich sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Ja.
Was ist diese Körpertherapie, von der du gesprochen hast?
Ich glaube, Körpertherapie ist so vielseitig. Es gibt unglaublich viele Disziplinen, die so körpertherapeutisch sich ansetzen. Ich glaube, es kurz und knapp zu sagen, für mein Empfinden, was habe ich wahrgenommen, Körpertherapie ist so ein bisschen weg vom Kopf. Weg mal von dem Analytischen und den Gedanken und alles, was da ist. Weil ich glaube, es ist alles super wichtig. Also ist auch wichtig zu analysieren. Wie soll ich das sagen? Meine Ängste waren sehr diffus. Die waren da. Ja, das ging um Geld, es ging um Wohnung, jede Sache war mit Angst besetzt. Angst ist ein Liebesdienst deines Körpers. Angst ist ja jemand, der auf dich aufpasst, eigentlich. Ist nichts Schlimmes, ist eigentlich was Gutes. So, ist eigentlich so genetisch angelegt wie, Säbelzahntiger Angst haben. Aber ich glaube, unser Leben ist von 100.000 Säbelzahntigern gepflegt. Und wichtig ist ja erstmal, ich habe diffuse Angst gehabt. Und für mich war es so kryptisch, wo kommt das her? So, und dann war es natürlich wichtig, in der Analyse und in dieser kognitiven Verhaltenstherapie zurückzugehen, zu den Anfängen, zu schauen, wo ist sie zur Welt gekommen, die Angst? Und das ist wichtig für das Verständnis, weil dann weiß ich, da kommt sie her, damit ich sie auch akzeptieren und annehmen kann als das, was sie ist, als ein Teil von mir und sie nicht mehr weghaben möchte. Und dann habe ich gemerkt aber irgendwann, dass ich durch dieses ganze Sprechen, für mich persönlich, ja, ich bin viel in meinem Kopf durch meine Neurodiversität, das ist viel dienlich für mich, wenn ich da mal nicht bin. Körpertherapie geht ins körperliche Erleben, der Körper speichert auch alles ab. Mein Rheuma ist Teil meiner Psychosomatik, aber auch dieses Bewegen, Empfinden, spüren, Freude spüren, in Freude reingehen oder einfach das emotionale Erleben verkörpern, weil so ist es auch. Dein Körper ist ein wichtiger Teil von dir, dein Gehirn ein kleiner Teil davon. Und die Körpertherapie versucht dahingehend Arbeit zu leisten, indem du spürst vielleicht, wo deine Ängste gefolgt oder deine Freude spürst, Nähe spürst. Ja, Nähe ist ganz wichtig, Körperkontakt. Was brauchst du eigentlich? Wo reagiert der Körper? Wie? Weil der zeigt dir, der Körper arbeitet immer für dich. Das ist schwer zu verstehen, wenn er schmerzt, weil wenn du dich gut fühlst und alles geil ist, dann sagst du, ja, der Körper arbeitet für mich. Mhm. Aber wenn er steif ist, Schmerzen hat oder irgendwas, dann arbeitet er auch für dich. Dann gibt er dir ein Zeichen, das, was nicht da ist, stimmt. Und du darfst gucken, was es ist. Und das heißt, die Körpertherapie ist dann so ein schönes Medium, wo du dich mit dir und deinem Körper beschäftigst, um Körperverständnis zu entwickeln. Für mich ist das cool, weil der sagt mir schon rechtzeitig Bescheid. Und da gibt es auch so einen guten Spruch, glaube ich. Da sagt die Seele zum Körper, geh vor, auf mich hört er eh nicht. So, und ich glaube, das passt ganz gut, dass der Körper eigentlich schon rechtzeitig sagt, das steht an und der Kopf 100-mal gegenarbeitet. Deswegen finde ich die Balance zwischen beiden sehr cool.
Ist es typisch, dass man beides haben kann? Also es ist ja manchmal so, okay, man denkt erstmal nur an so eine Gesprächstherapie, weiß gar nicht, dass es andere Möglichkeiten gibt. Dass man das aber von beiden Seiten betrachten kann, ist das etwas, wo du sagen würdest, da muss ich erstmal mit der Nase drauf gestoßen werden, das muss mir jemand sagen, dass es das gibt? Oder hast du sozusagen auf dem Weg sofort jemanden gehabt, der gesagt hat, pass auf, bei dir würde das Sinn machen, Gesprächstherapien zum Beispiel machen und dann aber noch Körpertherapie. Wie hast du das überhaupt so rausgefunden?
Nee, da ist es genauso, wie du sagst. Ich hatte Glück, ja, ich hatte eine Therapeutin, die bei beiden arbeitet. Aber ich durfte das erst für mich selber herausfinden. Ich war mega, mega voll hyped auf dieses, ich brauche kognitive Therapie, weil das mag ja Benny. Mit dem Kopf und Reden ist cool. Und ich habe später herausgefunden, wie gut es eigentlich ist, mit meinem Körper zu arbeiten, weil ich war lange in meinem Leben, mein Körper hat mir schon lange in meinem Leben gesagt, dass es mal Zeit ist, mal runterzufahren, nicht so viel zu machen. Wie gesagt, Morbus Bechterew ist zwar diagnostiziert, aber eine Krankheit, die es in meiner Familie eigentlich nicht gibt.
Ich glaube, das haben wir noch gar nicht gesagt.
Ich habe Rheuma, speziell Morbus Bechterew. Und ja. Klar kann man da...
Das ist so eine Versteifung der Wirbelsäule?
Genau, es ist eine zunehmende Versteifung der Wirbelsäule und beginnt im Sakralgelenk, also jetzt mal so grob geschnitten. Aber zu verstehen, was macht die Krankheit zum Beispiel mit mir, wenn wir das jetzt als Beispiel nehmen. Sie verlangsamt mich, sie engt ein, sie versteift mich. Das sind alles Dinge, die Tempo aus meinem Leben rausnehmen. War das nötig in meinem Leben? Voll. Ohne Morbus Bechterew würde ich mich jetzt nicht so ernähren, wie ich mich gerade ernähre. Dann würde ich den Sport nicht so machen, wie ich ihn mache. Und ja, ich glaube, tendenziell zu sagen, wie gesagt, das ist keine fachliche Meinung, das ist meine Meinung und meine Erfahrung. Eine ganzheitliche Betrachtung von allem ist immer sinnvoll, weil unser Leben ist halt ganzheitlich. für mich war es super wichtig. So Spiritualität oder Homöopathik, wie man doch das alles nennen mag. Ich finde den ganzheitlichen Ansatz super cool, weil er auch eine Weichheit hat. Und der Körper ist ganzheitlich. Er ist nicht nur Gehirn. Er ist halt auch Körper. Und da muss man für sich seinen Weg finden. Manche fühlen sich da überhaupt nicht hingezogen und sagen, nee, brauche ich nicht. Mir reicht die Verhaltenstherapie oder kognitive Therapie. Für mich war es cool. Und es bringt auch was für mich. Also ich merke auch eine Resonanz dort. Aber ja, ich glaube, deswegen sind wir ja hier und teilen das gerade, damit andere Leute auch wissen, ah, das gibt's auch, ist cool. Aber das muss man, dadurch, dass man teilt, und das muss ich jetzt sagen, als ich darüber gesprochen habe, haben mir andere Leute gesagt, ey, weißt du, was ich ausprobiert? Ich habe Körpertherapie gemacht. Und dann habe ich das mal ausprobiert und dann habe ich gemerkt, cool, resoniert, passt. Ja.
Aber für mich ist das halt auch wirklich der Teil, der so anstrengend ist, dass was gibt es eigentlich alles und was davon könnte mir helfen? Ich habe letztens mit einer Frau über ihre Krankheitsgeschichte gesprochen, die sagte, was ihr am meisten geholfen hat, war Therapeutenhobbing. Sie hat gesagt, jeder hat ihr sozusagen ein Stückchen von der Lösung des Rätsels mitgegeben. Und das ist aber auch ein sehr anstrengender Weg.
Mega, kann ich voll nachvollziehen. Also für mich war es wirklich tatsächlich so, ich habe die Therapie angefangen, genauso wie ich mein Leben davor geführt hat, hintereinander weg. Mehr hilft viel, ja. Therapeutenhobbing hat mir persönlich zwar am Anfang geholfen, aber dann gar nicht, weil ich habe viel zu viel Informationen in mein System gepackt. Ich bin jetzt seit einem Jahr dabei und habe mich damit auseinandergesetzt und ich habe in den ersten 3 Monaten so Gas gegeben und es hat eigentlich nur dazu geführt, dass mein System noch mehr gestresst war. Da muss man auch für sich genug schauen und aufpassen und vor allen Dingen sehr sanft mit sich umgehen an der Stelle und zu schauen, du bist nicht über Nacht krank geworden und du wirst auch nicht über Nacht gesund. Viel mit der Seele rumarbeiten, wie so ein Workaholic, das funktioniert nicht, weil dann hat der Körper auch wieder seine Grenzen. Und da habe ich für mich festgestellt, Tempo raus, langsamer, weniger, bewusster und dafür wahrnehmen und ein bisschen geduldig sein mit deinem Genesungsprozess. Weil ich wollte natürlich sehr schnell, sehr cool wieder fit sein, alles passt, geht aber nicht. Ich habe 36 Jahre in diesen Mustern gelebt. Ich werde nicht innerhalb von 3 Monaten wieder gesund sein. Und da möchte ich auch sagen, das ist, glaube ich, wichtig, dass man sein Tempo findet, weil das ist auch sehr individuell. Vergleicht das mit Pflanzen im Wald. Jeder hat eine andere Bedingung an Sonne, Regen, was sie braucht, um zu wachsen. So ist es mit uns allen auch. Es braucht jeder, muss sein Tempo finden. Ich kann mich nicht vergleichen mit den Leuten neben mir. Ich habe es getan und es hat mich nur gestresst. Mhm. Ich für mich habe meinen Körper als Resonanzkörper. Ich probiere was aus und er sagt mir, passt. Und das Coole ist, der Körper, darauf können wir uns verlassen, wird uns immer sagen, wann es geht und wann es nicht geht. Und was wir nun machen müssen, ist hinhören. Deswegen gibt es dafür auch kein allgemeines Rezept, aber ich kann bewusst und ruhig machen, anstatt schnell, schnell.
Was sind so Dinge, die du gelernt hast, wo du sagen kannst, okay, ich mache jetzt wirklich grundlegend etwas anders, weil ich genau jetzt in dieser Therapie bestimmte Dinge gelernt habe?
Boah, das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Ich glaube, einer der wichtigsten Dinge, die ich verstanden habe, ist, dass es wichtig ist, dass ich einen Umgang mit den Dingen finde. Dass die Dinge nicht von heute auf morgen weg sind, sondern dass es für mich darum geht, ganz individuell, und das habe ich vorhin schon mal gesagt, so ein wichtiges Wort, was sich bei mir eingebrannt hat, Selbstverständnis. Wie funktioniert Benny? Wer ist Benny? Und zu akzeptieren, dass gewisse Dinge einfach zu mir gehören, jetzt und nur für heute. So, ich werde nicht, das heißt nicht, dass ich in 2 Jahren noch irgendwelche depressiven Schübe habe und was vergangen ist, ist eh wurscht, was war, sondern wie geht's mir jetzt und wie kann ich jetzt aktuell mit dem umgehen und den Zustand, den ich jetzt habe, auch als den akzeptieren, der ist, nämlich der jetzige, nicht der gegenwärtige. Was ich gemerkt habe, was mir super viel gebracht hat, ist auch, ich bin nicht allein, zu teilen, was da ist, zu wissen, es gibt Menschen, die Familie sein können in dem Fall, also nicht Familie im genetischen Sinne, sondern weit darüber hinaus und dass man dieses Füreinander-Dasein, Miteinander-Sein und Hilfe bekommen einfach so cool und hilfreich ist und viele verschiedene Tools, wie möchte ich arbeiten, hat sich für mich geändert, wie möchte ich aufstehen, was möchte ich essen, einfach wieder die Fähigkeit wahrzunehmen, was ich für mich brauche, bei gleichzeitiger Annahme von dem, was war. Und ich glaube, darum geht's ja. Es geht darum, um diesen Perspektivwechsel und darum zu verstehen, dass alles änderbar ist. Angst ist nicht für immer. Depressionen sind nicht für immer, sondern es ist jetzt da und darf sich ändern. Auch die Kommunikation, wie gehe ich mit mir um, das darf anstatt das muss, das ich anstatt das man. So, es gibt so viele coole Sachen, die da reinkommen und nicht alles davon bleibt dann letzten Endes. Also du kriegst ja auch, in, keine Ahnung, in der Therapie verschiedene Möglichkeiten und ein paar Sachen davon bleiben übrig.
Ich finde auch jetzt, wenn du so drüber redest, manche Sachen fühlen sich sehr abstrakt an. Mhm. Für mich, wenn du es sagst, aber das, was du gerade gesagt hast, so ich darf anstatt ich muss, so das sind so Gedanken im Kopf, die man vielleicht kennt, wo man sich ungefähr vorstellen kann, wenn ich es ändere, wie ich über Sachen denke oder darüber rede, dann ändert das was für mich, dafür, wie sich mein Körper anfühlt, wenn ich mit ihm rede. Das sind zum Beispiel Sachen, die ich so ein bisschen nachvollziehen kann, aber wie gesagt, andere Sachen fühlen sich irgendwie abstrakt an. Ja. Gibt es für dich so Dinge, die sich auch sehr abstrakt angefühlt haben, als ein Therapeut dir irgendwas erzählt hat oder irgendjemand anderes, wo du irgendwann gemerkt hast, ah nee, warte mal, aber so funktioniert es. Also so kann man das im Alltag ändern oder denken.
Voll. Eins, was mir sofort jetzt in den Kopf kommt, ist, was ist, darf sein und was sein darf, verändert sich. Das heißt, im Sinne von, lass die Angst doch mal da sein. Es war für mich so, was, wie, warum? Es fühlt sich doch mega scheiße an, warum soll ich das jetzt da sein lassen? Angst ist, ich will das nicht. Ja, krasses Vermeidungsverhalten. So, und das geht auch in dem Moment nicht. Wenn du im Angstzustand bist und dir sagt, ja, dann lass es doch einfach mal da sein. Darf das da sein, die Angst? Und das war für mich so eine krasse Übung, aber es ist auch eine Achtsamkeitsübung, einfach sich hinzusetzen und so unangenehm, wie es ist, mir zu sagen, es darf sein. Und tatsächlich mit der Zeit, aber nicht gleich, löst sich das dann auf. Weil sobald ich es weg haben will, wird es größer. Aber wenn ich es sehe, dann gebe ich dem einen Raum, dass es auch wieder verschwinden kann. Das heißt nicht, dass ich die ganze Zeit damit identifiziert bleiben muss und meine Angst leben muss, aber dass ich schaue, dass ich dem den Raum gebe, wenn es da ist, und dann haut es auch wieder ab. Das war für mich eine Übung, die war so abstrakt für mich, als er mir jetzt gesagt hat, ich dachte, ja klar, auf jeden Fall. Ich lasse es jetzt einfach mal da sein. Wenn es so einfach wäre, dann würde ich hier nicht sitzen, Mann. Aber es hat mit der Zeit und regelmäßigen Wiederholen, und das ist, glaube ich, das, was ich am meisten auch da gelernt habe in dem Part, ist Geduld und Ausdauer.
Mhm. Ja. Machst du jetzt noch was in die Richtung? Also ich weiß, du warst in einer Klinik. Bist du jetzt gerade noch in Therapie? Arbeitest du weiter?
Ja,
voll.
Ja, okay. Ist das irgendwas, wo du sagst, so, okay, das werde ich noch eine ganze Weile brauchen, oder fühlt sich das irgendwie endlich an?
Auch da halte ich mich wieder dran, wie ich es gerade schon gesagt habe, so, keine Ahnung. Ich weiß es nicht und ich will es, glaube ich, auch nicht wissen. Für jetzt ist es auf jeden Fall noch wichtig. Es sind, ich habe jetzt auch mal eine Weile Pause gemacht, weil ich gemerkt habe, dauerhaft eine Therapie war für mich auch nicht dienlich, weil ich einfach gemerkt habe, kommst du auch irgendwann nicht mehr raus. Man braucht Pausen. Das ist Arbeit. So, und sich da Pausen zu gönnen und zu sagen, so, jetzt ist mal Stopp, egal wie es mir gerade geht, aber noch mehr Informationen und noch mehr rumbohren, das macht mein Körper gerade nicht mit. Aber das, wie gesagt, das ist jetzt, wo ich meinen Körper besser höre und sage, okay, ich brauche die Pause, bringt jetzt nichts. Egal, wie es mir gerade geht, jetzt noch weiter zu bohren, würde nur wackeln. Und es ist noch Teil meines Lebens aktuell und ich weiß nicht, wie lange der Heilungsprozess dauert. Keine Ahnung. Das wollte ich immer festmachen. Seitdem ich Anfang des Jahres das hatte, dachte ich, in einem Monat, jetzt machst du einen Monat, dann wird's. Dann zwei Monate, dann wird's. Dann drei Monate, dann wird's. Dass ich in eine Klinik gegangen bin, hätte ich nie gedacht. Dass ich da jetzt bin, nichts von dem, was jetzt gekommen ist, hätte ich gedacht. Aber es ist so gewesen. Und mir irgendwie eine Frist zu setzen, dann und dann fängst du wieder an zu arbeiten, und das hat nur Druck gemacht. Mir die Zeit zu geben, die ich brauche, und das tue ich jetzt immer noch, ist der einzige Schlüssel. Und ja, vielleicht kann sein, dass es in zwei Monaten mega cool ist und alles läuft erstmal. Aber es ist, wie es ist, an dem Tag, wenn es soweit ist. Ja.
Dieser Klinikaufenthalt, da hattest du mir auch schon ein bisschen was von erzählt. Du hast mir auch damals mal von dort geschrieben, dass das eine ganz tolle Erfahrung war, dass du dich da sehr wohl gefühlt hast. Ja. Vielleicht nur mal, um Leuten zu erzählen, wo du da warst und wie das so ist.
Ja, ich bin mega dankbar. Ich habe, glaube ich, dahingehend auch, wenn ich im Vergleich mit anderen Leuten mich manchmal unterhalten habe, sehr, 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 sehr gute Erfahrung gemacht. Ich war im Allgäu in der Adula-Klinik. Davon gibt es zwei Stück. Einmal in Oberstdorf und einmal in Oberstaufenberg.
Was ist das genau für eine Klinik?
Es ist schon eine psychosomatische Klinik, aber mit einem ziemlich coolen Ansatz. Es ist sehr liebevoll gewesen alles. Es war, wenn man stand schon davor und draußen stand dran, Ort der Achtsamkeit und des Erwachens. Und dann natürlich diese unglaubliche, ich meine, ich war in der schönsten Sackgasse Deutschlands in Oberstdorf. Und es war einfach eine richtig coole Erfahrung. Ich war von Anfang an zu 100% gesehen, wie ich bin. alles war per Du, es gab keinen Doktor, bla, sondern es war einfach du, so wie du bist, bist richtig hier. Und das Coolste, was ich aber dort fand an dem Konzept, ist das Konzept der therapeutischen Gemeinschaft. Das heißt, dieses mit den ganzen Mitpatienten zu sein, hilft schon mal sau viel, nicht alleine zu sein. Es war die Natur, es war das Konzept, es war diese liebe Art und Weise. Ich habe dieses Niveau selten so erlebt, wie es dort war. Ich habe mich einfach wohlgefühlt, geborgen gefühlt. Und dann wird ja jeden Tag frisch gekocht, was auch sehr unüblich ist für eine Klinik. Und ich meine, das Ganze auch noch von der Krankenkasse finanziert zu haben, ist einfach mega geil. Das ist richtig gut. Und das waren 8 Wochen, die ich in meinem Leben nicht missen möchte. Und ich habe mich lange dagegen gesträubt, weil Klinik war für mich ein Stigma. Jetzt gibst du richtig auf. Das schaffst du nicht allein. Na toll, jetzt ist es soweit. Ich habe das nicht gehört und habe gesagt, geil, ich gehe da hin. Überhaupt nicht. Das waren 2 Monate richtig Hardcore-Entscheidungsprozess. Und dann habe es einfach gemacht. Ich habe auch den Tipp von meiner Therapeutin bekommen und ich kann es nur empfehlen. Das sind echt tolle Menschen mit einem tollen Konzept. Und ich würde fast nicht behaupten, dass es für mich ein Klinikaufenthalt war, sondern es war fast wie so ein Zuhause. Es war richtig schön. Ich habe geweint, als ich da abgehauen bin. Und ich wohne jetzt mit jemandem aus der Zeit zusammen und habe mit den Leuten immer noch mega geilen Kontakt und das ist einfach cool.
Ja. Und ist das schwer, da ranzukommen? Also wenn man jetzt entscheiden möchte, dass man so einen Klinikaufenthalt haben möchte, also wie ist das? Muss man sich darauf bewerben?
Ja, das schon. Also die Warteplätze für viele Kliniken in Deutschland sind gerade relativ lang. Also fast im Schnitt, wenn ich es jetzt behaupten würde. Ich bin jetzt, wie gesagt, auch nur Laie und kann es von meiner Zeit erzählen. So 3 Monate. Du wartest, ich habe jetzt nicht allzu lange gewartet, also die Mindestwartezeit sind 10 Wochen. So.
Das klingt aber jetzt nicht so lang, wie ich erwartet hätte.
Nee, das kann sich aber auch verkürzen. So, du bewirbst dich dort, machst Motivationsschreiben. Ich finde, das Motivationsschreiben ist jetzt nicht, also es ist nicht das Maß, an dem du gemessen wirst, dass du genommen wirst, sondern es ist einfach schon mal für dich, glaube ich, eine Möglichkeit, um dir klarzumachen in dem Schreiben, wie geht's mir gerade? Und das ganz ehrlich bekennen und hingeben, daran wird es nicht gemessen, aber da brauchst du halt eine Überweisung von deinem Arzt, eine Beurteilung von deiner Therapeutin, damit die Klinik auch sagen kann, hey, wir sind die Richtigen für dich. Oder nein, das ist nicht unser Metier, das passt nicht. Aber ja, man hat längere Wartezeiten, aber ich habe letzten Endes, glaube ich, 7 Wochen gewartet. Das war okay und es ging. Ich durfte sogar schon eher kommen, weil ich dann gesagt habe, boah, ich brauche das jetzt, mir geht's gar nicht gut. Und dann haben sie gesagt, okay, dann kommst du jetzt. Dann konnte ich 3 Wochen eher kommen.
Spannend. Ich würde gerne auch noch was von mir teilen und dich gerne fragen, wie du darüber denkst oder wie es dir damit geht. Weil wenn ich so daran denke, die mentalen Themen, mit denen ich kämpfe oder auch schon gekämpft habe, dass ich dann immer wieder an so einen Punkt komme, wo es mir so schlecht geht, wo ich in so einem Tief bin, wo ich dann auch manchmal vergesse, dass ich auch schon mal wieder rausgekommen bin oder auch vergesse, was mir eigentlich gut getan hat oder jetzt auch wieder gut tun würde. Und ich bin da auch manchmal so ein bisschen abwehrend gegenüber Menschen, die vielleicht sogar kommen und mir helfen wollen. Also ich kann das dann manchmal gar nicht so annehmen und fällt mir einfach schwer. Ich gehe einfach so auf Abwehrhaltung. Kennst du das auch oder wie gehst du damit um in solchen Situationen?
Also erstens mal gibt es die Phasen und in den Phasen sieht man schwarz. Mhm. So, man sieht die Möglichkeiten gar nicht. So, das ist ja Teil des Ganzen. Ne? Wenn da Ängste hochkommen und dieser kleine Kasper, der uns da zwischen die Synapsen furzt, dann ist halt dunkel. Ne? Dann werden die Optionen gar nicht gesehen und dann ist man gar nicht bewusst fähig, auf das zurückzugreifen, was einem schon geholfen hat. So, die Frage ist natürlich, warum möchte man denn keine Hilfe annehmen? Ich kann nur für mich sprechen und kann dann sagen, ja, weil ich mir selber nicht eingestehen will. Weil ich dann mit dem Moment denke, ja, kacke, Mann, hast du es immer noch nicht drauf oder was? Jetzt musst du einfach nach so vielen Monaten Therapie und bla, musst du es doch mal auf die Reihe bekommen. Und da ist ja wieder das Problem. Ich lasse es nicht da, wie es ist und möchte es alleine schaffen. So, und das ist cool, wenn man das mal probiert, aber wenn man merkt, es geht nicht, ja, dann muss man halt sich Hilfe einfach nehmen und das ist vollkommen okay. Ich meine, letzten Endes erleichtert es mich dann immer und ist auch nicht schlimm. Ich schaffe es oft genug schon alleine, aber ich muss es halt nicht. Das ist es. Ich muss es einfach nicht. Ist doch, wenn ich nicht sehe, dann setze ich ja auch eine Brille auf, wenn ich einen Sehfehler habe. Also ich würde auch die Brille nehmen, bevor ich sage, ja, ich probiere das jetzt mal ohne die Brille.
Ja.
Dann klatsche ich gegen Baum und dann würde ich sagen, ja, Mist. Aber deswegen hole ich mir die Brille und wenn da jemand ist, der mich hören will und sagt, hey, ich bin für dich da, dann tue ich es. Und dass es immer mal wieder Tage gibt, an denen es nicht klappt, die sind völlig normal. Die sind vollkommen okay und die gehören dazu. Und das Wichtige ist, glaube ich, die werden irgendwann weniger und die anderen werden mehr. Und da einfach geduldig mit sich bleiben, gelassen bleiben und so schwer es fällt in dem Moment, weil der Frust halt da ist und ist auch okay. Darf auch alles, man darf auch wütend sein und sauer sein, alles Zustände, die 100% da sein dürfen. Und wenn es dann halt so ist, dann ist es halt so. Mhm. Aber es ist jetzt leichter gesagt als getan, wenn ich in der Phase bin. Ja. Rede ich nicht so, wie ich gerade rede, ja, okay, sondern dann ist Meltdown. Ja,
ja, bei mir kommt es dann halt auch so vor, dass, also wenn ich gerade in einer Phase bin, wo es mir schlecht geht, dann bin ich halt auch nicht empfänglich dafür. Also das, vielleicht kennst du es auch, dass dann Leute kommen und sagen, du, ich habe jetzt mal gelesen von Methode X, dass man das probieren kann. Ja, genau. Ein Freund von mir hat ja das und das gemacht. Ja, ja. Das hat ihm total geholfen, ohne jetzt genau zu sehen, aber wo steckst du denn? Ist das überhaupt vergleichbar? So, dass man halt oft so, das ist gut gemeint natürlich, aber oft so so viel Input bekommt von außen, den man einfach auch in einem Moment, wo es einem schlecht geht, gar nicht verarbeiten kann. Mich überfordert das total. Und ich frage mich aber auch, also ich möchte ja auch wahrnehmen, dass es lieb gemeint ist. So. Ja. Deshalb mal die Frage sozusagen an die andere Seite. Was denkst du, wie kann man eigentlich gut und helfend auf Menschen zugehen? Was ist da deine Idee?
Wenn ich dein Beispiel so höre, dann würde ich mir einfach nur wünschen, dass du mir sagst, wie es dir geht. Aber woher soll ich das wissen? Woher soll ich wissen, wie es der andere meint? Mhm. So, wir sind, wie gesagt, das ist alles diese subjektive Realität. Wir kennen die anderen in ihrem Kopf nicht. Wir können es erahnen, aber kann ich behaupten, dass ich jemanden zu 100% kenne. So, wie nimmst du es gerade wahr? Und das einfach äußert dich, das sagst du, pass auf, es ist voll lieb gerade, dass du mir einen Tipp geben willst. Aber ich kann es gerade nicht aufnehmen und bei mir entsteht gerade so Frust. Ich will es gerade nicht hören. So, das ist genauso, wenn es dir schlecht geht und jemand gerade so mega erleuchtet durch die Gegend läuft und sagt, boah, mein Leben ist gerade richtig nice, boah, cool, es läuft, Job, bla, und du denkst ja nur, Alter, hau ab. Ich will nichts davon hören gerade. Aber dann sage ich es einfach. Mhm. Weil das ist das Einzige, wie die Leute lernen, mit mir umzugehen, ist zu sagen, hey, pass auf, ich kann es gerade nicht hören. Mhm. Ich will mich für dich freuen, aber ich kann es gerade nicht. Ich fühle es gerade nicht. Ich bin dabei, es zu lernen, aber im Moment geht es mir nicht gut. Ich kann es gerade nicht aufnehmen, sorry. Und ich glaube, das nimmt Druck für mich raus und der andere versteht mich. Und andersrum ist es natürlich so, woher soll ich wissen, wie ich mit einem Depressiven umzugehen habe, wenn ich nicht weiß, wie es ihm geht. Mhm. Da liegt eine Schwierigkeit drin und die kann ich voll gut verstehen. Weil wenn man innerhalb der Depression, was ja sein kann, oder in welcher Symptomatik oder Neurodiversität auch immer, Schwierigkeiten beispielsweise hat, das kann ja ein Symptom sein. Ich kann mich nicht äußern. Ich habe soziale Ängste, ich kann mich nicht mitteilen. Das ist schwer für mich. Ja, dann ist es eine große Herausforderung, natürlich für außenstehende Personen auch wahrzunehmen, was braucht derjenige. Und ich glaube, darum geht es immer, was brauchen wir alle.
Wenn man selber noch gar nicht wirklich für sich äußern kann, was man braucht, ist
das natürlich umso schwerer. Ja, wenn du deine Bedürfnisse nicht äußern kannst, dann ist es schwer. Mhm. Und vollkommen verständlich, dass es für die Leute von außen auch schwer ist. Und da entstehen ja manchmal auch Symptome. Mhm. Wenn ich merke, ich will jetzt was sagen, aber meine Angst ist zu sagen, ist größer und dann staut sich das auf und dann entsteht ja Leidensdruck. Und der andere weiß nicht Bescheid. Mhm. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass es leicht ist, mit Leuten mit Depressionen zusammen zu leben oder mit ihnen umzugehen, was nicht abwertend sein ist, keine Wertung, aber nur eine Wahrnehmung, die ich mir selber gut denken kann, weil ich selber mal jetzt betroffen bin und war. Und von daher kann ich da auch kein Rezept geben, wie es sein kann. Man kann nur versuchen, wenn man die Empathie hat, zu fragen, hey, wie geht's dir gerade? Und einladen dazu zu sagen, du darfst alles hier lassen, du musst es nicht, aber ich bin da. Mhm. Aber ja, Kommunikation ist ein Riesenthema in vielen, vielen Richtungen, glaube ich, in unserem Leben. Und ist auch was ich sagen muss, cool, das habe ich dort auf jeden Fall gelernt. Was darf sein? Wie kann man es äußern? Was nehme ich bei dir wahr? Das ist ja auch immer so eine, ich kann ja auch nicht sagen, hey, du wirkst gerade mega depressiv. Mhm. Sondern dann würde ich ja sagen, hey, weißt du, was ich bei dir wahrnehme? Ich nehme wahr. Das muss nicht die Wahrheit sein, dass du scheinbar gerade bedrückt bist. Das ist auf jeden Fall schon ein leichterer Zugang. Und ich glaube, das ist es, dass man lernt, miteinander zu kommunizieren. Ist vielleicht ein möglicher Schlüssel, ich weiß es nicht. Mhm. Aber hat sich so angefühlt, dass es ganz gut war. Mhm.
Ich habe es bei dir auch schon erlebt, als ich mal mit dir unterwegs war, dass du etwas machst, was zum Beispiel mir auch schwerfallen würde, dass du halt in Situationen wirklich auch einfach für dich einstehst und sagst, ich kann das jetzt hier nicht, ich muss jetzt hier raus, das muss jetzt weg. Also dass du halt dann wirklich sagst, okay, es geht nicht, du versuchst es dann auf eine respektvolle Art und Weise zu kommunizieren. Mhm. Manchmal bedeutet das auch einfach, ich und du jetzt, nee. So. Ja. Also das ist halt, ja, ich fand es auch einfach schön, das mit dir zusammen zu erleben, wie du das machst und irgendwie auch inspirierend, ja.
Und ich glaube, das ist halt das, was ich vorhin schon mal angesprochen habe, Selbstverständnis. Was brauche ich und wie trage ich es in die Welt? Natürlich immer versuchen, das wertschätzend zu tun, ja, auch wenn es manchmal schwerfällt, aber einfach zu sagen, du pass auf, es hat jetzt nichts mit dir zu tun oder vielleicht fühle ich es gerade so, aber jetzt gerade, wie wir das dort hatten, wo ich meinte, ich mag jetzt nicht mit so vielen Menschen im Raum sein, das funktioniert für mich nicht. Und das ist schwer und das hat sich super weird angeführt am Anfang. Das war nicht einfach, weil das hat erstmal eine halbe Stunde gebraucht und hatte mein Kopf geklappert, bis ich dann endlich gesagt habe, du musst es einfach sagen. Und dann kommt die Erleichterung. Natürlich immer wertschätzen, weil das wünscht man sich ja auch, dass die Leute so mit dir reden. Es ist, wie es ist. Und es ist gut, wenn ich dem Bedürfnis nachgehe, zu sagen, nö, passt nicht zu mir. Dann lernen die Leute mich ja auch besser kennen. Dann können sie mich auch einschätzen. Dann wissen sie, wie Benny wirklich tickt. So, das ist ja wichtig für die anderen und wichtig für mich.
Zum Schluss machen wir noch den Schlenker zum Thema Kletter- und Bouldersport.
Ja,
welche Rolle hat denn nun genau dieser Sport für dich auch in dieser ganzen Zeit gespielt? Hatte das irgendeine, gab es da irgendeine therapeutische Komponente auch über den Sport?
Ja, da sind wir ja bei dem Thema Körpertherapie, ne? Climbing is a mirror war mal so ein Satz, den ich mal bekommen habe, der für mich jetzt ganz viel auch einen Sinn gemacht hat. Einfach so, das, was mich innerlich bewegt, finde ich immer an der Wand wieder. In der Art, wie ich kletter, in der Art, wie ich da rangehe, in der Art, wie ich mit den Ängsten in der Wand umgehe. Und das habe ich für mich rausgefunden, das Klettern für mich ein Riesenspiegel als Medium, wo ich sagen kann, hier kann ich mit meinen Ängsten auch spielen. Und hier ist auch der Punkt, hier erfahre ich den Umgang mit Angst. Hier erfahre ich, wie ich damit umgehen kann und dass es auch relativ schnell weg sein kann. Also das Wechselbad ist an der Wand ja unglaublich, was passieren kann. Wenn du in ein Projekt beispielsweise gehst, ich persönlich für mich, da war immer Megadruck da und es ist ab und zu immer noch, bis ich meinen Satz für mich geändert habe, mir gesagt habe, ich gehe jetzt einfach rein und ich probiere so lange, bis es klappt. Ich muss das jetzt nicht schaffen. Und das hat für mich ein ganz anderes Klettererlebnis gemacht, so als Beispiel. Aber Bouldern und Klettern ist für mich auch Wohlfühlzone. Es ist Abschalten, nicht denken, sondern einfach, und das ist cool in der Wand, ich brauche meinen Fokus, brauche meine Beine dort, ich muss mit beiden Füßen an der Wand im Leben stehen und das bringt mich weg aus meinem Kopf. Und für mich baut das auch Stress ab, für mich ist das eine körperliche Aktivität, das ist alles Körpertherapie, von daher ein Riesenfaktor für mich und auch die Community, die mir einen Riesenhalt gibt. Und für mich ist einfach, sobald ich in der Wand bin, ist der Kopf meistens aus oder die Möglichkeit da, mich genau mit diesen Bewegungen in meiner Seele, meinen Körper auseinanderzusetzen, ohne darüber großartig zu reden. Und dann kriege ich viele Erkenntnisse. Oft finde ich mein seelisches Leben immer in der Wand wieder. In meiner Fitness, in meiner Art, wie ich kletter. Man kennt es. An manchen Tagen gehst du rein, gehst zweimal in dieselbe Route, die du unbedingt probierst und es klappt nicht. Und da kommt nur eine Einstellung von mir aus, ach, ich gehe jetzt einfach nur rein, einfach um es nochmal zu machen, schon steigst du durch. Es ist dieses Mindset, was man umstellt, in ein ganz anderes Erleben. Und von daher wichtiger Punkt für mich, der mir immer wieder Halt gegeben hat.
Okay, Benny. Vielen lieben Dank.
Ja, voll gerne und danke fürs Zuhören.
Das war Benny Jung im BinWeg-Bouldern-Interview. Benny, danke, dass du deine Erfahrung geteilt hast. Ich muss sagen, dass ich immer wieder mit diesem Thema konfrontiert bin. Auch in der Kletterszene erfahre ich von Menschen, die an einer Depression leiden, die aber auch sagen, dass sie das Thema nicht öffentlich machen würden aus diversen Gründen. Ich weiß, dass es hilft, für alle anderen das Thema zur Sprache zu bringen und ich hoffe, es hat dir vielleicht auch geholfen. Bis zur nächsten Folge. Juliane mein Name und ich bin BinWeg-Bouldern.